man eine Wüstenzeit erlebt hat. Fakt ist, jeder Mensch erlebt im Laufe seines Lebens Wüstenzeiten. Und wir schauen uns heute Morgen mal gemeinsam drei Punkte an, die Wüstenzeiten betreffen, nämlich was sind die Kennzeichen von Wüstenzeiten im Leben oder anders formuliert, wie äußern sich und zeigen sich Wüstenzeiten, woran erkenne ich sie? Zweitens, gibt es Beispiele in der Bibel von Wüstenzeiten bzw. Vorbilder, Menschen, die in der Wüste waren und die diese Wüstenzeiten erfolgreich gemeistert haben? Und schließlich drittens, Strategien im Umgang mit Wüstenzeiten. Wüste, was versteht man darunter? Wenn wir uns geografisch auf der Erde umschauen, stellen wir fest, dass es fünf verschiedene Arten von Wüsten gibt. Da gibt es einmal die Sandwüsten, es gibt Kieswüsten, es gibt Stein- und Felsenwüsten, es gibt Salzwüsten und es gibt Eiswüsten. Alle Wüsten haben eines gemeinsam: tagsüber knalleheiß, meistens über 50 Grad und nachts bis zu minus 20 Grad kalt. Die Eiswüsten natürlich ausgenommen, die sind immer kalt. Aber was auch typisch ist, Wüsten sind immer trocken, sehr, sehr wenig Regen und dadurch auch keine Vegetation möglich. Es kann sehr, sehr heiß und sehr, sehr kalt werden. Wenn die Bibel von Wüstenzeiten spricht, dann ist es immer eine Metapher, ein Bild für Mangel an Lebendigkeit, für extreme Lebensumstände, für Dürre und fehlende Frische und auch für bedrohliche und lebensfeindliche Umgebung. Woran erkennen wir Wüstenzeiten in unserem Leben? Fangen wir mal mit der Sandwüste an. Unsere Lebensreise ist oftmals geprägt von vielen Höhen und auch Tiefen, von Zeiten der Freude und des Überflusses, aber auch von Zeiten der Trockenheit und Einsamkeit. Wüstenzeiten sind Phasen des Lebens, in denen wir uns kraftlos, allein und durstig fühlen, in denen uns der Sandsturm des Lebens regelrecht ins Gesicht bläst, weit, ausgedehnt, unendlich erscheinend, nur Sand und nur Gegenwind. Oder wenn uns alles in den Fingern zerrinnt. Ich war, als ich vor einigen Jahren in der Wüste Namib war, in Namibia, da habe ich diesen feinen Sand in die Hand genommen und so schnell konnte ich gar nicht schauen. So fein und rieselig ist er durch meine Finger durch und die wenigen Sandkörner, die in der Mitte meiner Hand lagen, hat der schwache Wind einfach weggeweht. Man konnte den Sand nicht fassen. Es ist wie in den Fingern zerronnen. Ist es manchmal in unserem Leben nicht auch so? Man spart und macht und tut und dann zerrinnt einem alles in den Fingern. Das können Finanzen sein. Ich erinnere mich noch vor vielen Jahren, in jungen Jahren, hatten wir mal durch einen Bankberater, der gesagt: Da in diesem Depot müsst ihr finanzieren, da müsst ihr Geld reinstecken, todsicher, Immobilien, Deutsche Bank und, und. Und was war ein paar Jahre später? Immobilienkrise im Osten oder was da war? Wie, wir sind noch glatt davongekommen, glimpflich, aber die Finanzen wie in den Fingern zerronnen. Oder Zeit. Man plant, der Urlaub steht an, man plant seine Zeiten und was kommt alles dazwischen? Die Zeit zerrinnt wie in den Fingern. Oder Beziehungen. Man ist so lang mit jemandem unterwegs, man versteht es nicht, plötzlich brechen diese Beziehungen auseinander, sie zerrinnen in unseren Händen. Sandwüste. Kieswüsten. Habt ihr schon mal versucht, über Kiessteine zu gehen, große, kleine, spitze Bruchstücke? Sehr, sehr schmerzhaft. Und wenn die dann noch tagsüber sehr, sehr heiß sind oder nachts sehr, sehr kalt, dann kommt es noch mal extremer dazu. Es gibt Lebenszeiten bei jedem von uns, das alles mühsam, auslaugend, kräftezehrend. Ständig muss man aufpassen, wo man hintritt. Ein Fettnäpfchen neben dem anderen. Oder ein spitzer Kollege oder Vorgesetzter, der nur darauf wartet, bis man wieder einen Fehler macht. Bedrohlich, Kieswüste. Dann gibt es auch noch diese Stein- und Felswüsten. Die sind geprägt durch hohe, bizarre Felsformationen. Wie oft stehen wir in unserem Leben vor solchen großen Bergen, vor solchen Steinen, die unpassierbar erscheinen, unpassierbares Geröll und die uns wie Berge vorkommen, wir nicht darüber wegblicken. Und haben wir es geschafft, vielleicht auch durch Gebet einen großen Brocken wegzubeten? Liegt der nächste schon da. Felsen auf unserem Lebensweg, die alles so schwer machen. Kieswüste, Stein- und Felswüste. Kommen wir zu den Salzwüsten. Ganz übel. Die Oberfläche einer Salzwüste besteht aus einer Salzkruste und darunter liegen Sumpffelder. Und die Salzwüsten sind die lebensfeindlichsten Wüsten, weil durch dieses hohen Salzgehalt kann überhaupt keine Pflanze und keine Vegetation wachsen. Wenn du durch Lebensphasen gehst, wo du verleumdet wirst, wo man dir nachsagt, was du alles falsch machst, was du alles falsch tust und gesagt haben sollst, wie du dich falsch verhältst, alles, was du sagst, nicht recht ist, dann ist es wie eine Salzwüste, fressend, beißend, ätzend in deiner Seele. Und das Schlimmste, ein falscher Schritt, ein unbedachtes Wort, und du sinkst in das darunterliegende Sumpffeld. Und schließlich die Eiswüste. Wenn alle Beziehungen, besonders die zu deinem Partner, deinen Kindern, deinen Eltern, deinen Freunden oder Personen, die dir besonders nahestehen, plötzlich kalt, eiskalt werden. Wenn du in deren Nähe kommst, meinst du, ein Eiszapfen kommt dir entgegen. Eiswüste. Wüstenzeiten. Und wenn wir zusammenfassend mal, was ich jetzt so geschildert habe, was ja nicht gerade ermutigend war, aber es war einfach nur mal darstellend, was oftmals im Laufe unseres Lebens dann auch auf uns eintrifft. Was haben alle Wüsten gemeinsam? Wüstenzeiten im Leben, die sind mühsam, auslaugend, frustrierend, bedrohlich, angsteinflößend und lebensfeindlich. Schwierige Phasen in unserem Leben, in denen wir uns alleingelassen fühlen, wo wir vergeblich nach Sinn und Orientierung suchen und wir uns vielleicht auch die Frage stellen, was macht man überhaupt, was macht mein Leben überhaupt noch lebenswert? Zeiten, Wüstenzeiten, die sind geprägt von Unsicherheiten, von Herausforderungen, die verursacht werden können durch Krankheiten, durch Beziehungsprobleme, durch Probleme mit den Kindern, durch Finanzprobleme, was auch immer. Und es gibt aber auch Zeiten, in denen ich mit Gott unterwegs bin und alles ist trocken. Keine Gebetserhörung. Gott scheint so weit weg zu sein, die Zweifel kommen auf. Sind die Verheißungen Gottes noch wahr für mich persönlich? Wüstenzeiten sind immer geprägt und gekennzeichnet durch Mangel und Extreme. Wenn du jetzt in eines oder mehrere dieser genannten Kennzeichen dich wiederfindest, dann bist du gerade so in einer Wüstenzeit. Und da kommen wir schon zu dem Punkt 2. Gibt es Beispiele, auch in der Bibel, von Wüstenzeiten? Gibt es Vorbilder, Personen, die auch in der Wüste waren. Und Wüstenzeiten, die sind nicht neu. Schon im Alten Testament, schon im Neuen Testament lesen wir von Männern, von Frauen, die in der Wüste waren. Ganz typisch, ganz groß, das Volk Israel. In der Wüste empfing Mose die 10 Gebote und das Gesetz, was letztlich das Volk Israel auch zu einem Volk formte. Elia erlebte Zeiten in der Wüste, die prägnant und lebensverändernd für ihn waren. Johannes der Täufer predigte in der Wüste vom kommenden Messias. Jesus selbst war vor seinem offiziellen Wirken 40 Tage in der Wüste und hielt allen Versuchungen stand. Die Bibel berichtet uns aber auch von Personen, die durch eine mentale und geistige Wüste gegangen sind. Und da ist zum Beispiel im Buch Hiob eine Beschreibung, wie Hiob sich damals fühlte, in dieser Wüstenzeit, in der er war. Ich kann nach Osten gehen, dort ist Gott nicht. Und auch im Westen ist er nicht zu finden. Im Norden ist er nicht tätig, sehe ich es nicht, versteckt er sich im Süden, weiß ich es nicht. Doch mein Weg ist ihm schon lange bekannt. Denkst du auch manchmal in deinem Leben, ist Gott noch da? Ich sehe ihn gar nicht, weder im Norden, im Süden, im Osten, im Westen. Deine Träume schwinden, es geht nichts vorwärts, es geht nichts rückwärts. Es ist alles so starr, keine Perspektive. Du siehst nichts, du merkst nichts, du hörst nichts, Durststrecken können im Leben hart und deprimierend sein. Schauen wir uns mal synonym für die genannten Personen eben das Volk Israel an, welches 40 Jahre in der Wüste war. Eine ganze Generation. Warum und wieso so lange in der Wüste? Dazu lesen wir mal den Text aus 2. Mose 13, Vers 17. Als der Pharao das Volk endlich ziehen ließ, führte Gott sie nicht am Mittelmeer entlang und durch das Land der Philister, obwohl das der kürzeste Weg gewesen wäre. Gott dachte, wenn das Volk dort auf Widerstand stößt und kämpfen muss, ändert es seine Meinung und kehrt wieder nach Ägypten zurück. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste, den Weg zum Schilfmeer. Es war Gottes Plan und Absicht, das Volk Israel in die Wüste zu führen. Warum? Das Volk hatte eine Lektion zu lernen. Stellt euch die Situation vor, ein Volk von 2 bis 3 Millionen Menschen. Das ist circa 1000-mal Königsfeld oder 30-mal Villingen-Schwenningen. Könnt ihr euch das vorstellen? Diese Menge zog aus Ägypten raus, dem Mose nach, mit der Verheißung ins gelobte Land, ins Land Kanaan. Und wenn wir uns das auf der Karte mal anschauen, dann sehen wir, das wäre der direkte Weg gewesen von Ägypten, von Ramses, raus ins gelobte Land. Diese Strecke umfasst circa 400 Kilometer. Es wäre der direkte Weg gewesen. Hätte das Volk Israel den direkten Weg genommen, in 4 Wochen wären die im gelobten Land gewesen. Aber was war? Sie zogen in nicht den direkten Weg, sondern sie zogen hier in die Wüste, zum Roten Meer hin, hier nach oben, wieder nach unten, um den Berg Sinai herum und wieder herum. Dann gab es die 10 Gebote, dann wieder ein Stück zurück, durch Kadesh Barnea wieder herum, über Esion Geber wieder um den Sinai herum, 40 Jahre lang, bis sie endlich dann am Jordan waren und den Jordan überquerten, um das verheißene Land dann einzunehmen. Gott hatte einen Plan, Gott hatte ein Konzept gehabt. Er wusste genau, wenn das Volk Israel innerhalb dieser 4 Wochen durchmarschieren würde ins verheißene Land, da warteten die Philister. Meint ihr, die Philister hätten die mit offenen Armen 2 bis 3 Millionen aufgenommen? Kommt in unser Land, wir schaffen das. Nein, die Philister hätten sich dagegen gestellt und das Volk Israel war noch nicht bereit dazu zu kämpfen. Die hätten auf der Stelle, auf dem Absatz kehrt gemacht und wären wieder zurück nach Ägypten gegangen. Sie waren noch gar nicht bereit, auch mental noch nicht drauf eingestellt. Gott hat also eine Absicht, einen Plan, ein Konzept gehabt. Er hatte das hehre Ziel vor Augen, das große Volk in das verheißene Land hineinzuführen. Und dass es dort, und dass sie im Laufe, wenn sie auch im Land Kanaan dann waren, dass sie sich nicht auf sich selbst verlassen, sondern auf den allmächtigen Gott. Und das war der Hintergrund, das war der Plan, das war die Absicht Gottes. Er wollte sein Volk bereit machen, ready machen. Er wollte es trainieren, damit sie sich nicht mehr auf sich selbst verlassen, sondern auf Gott, egal welche Schwierigkeiten und Herausforderungen dann auch kommen. Zwischendurch prüfte er immer auch wieder den Fortschritt, wie weit sie schon waren mental und geistig, dass sie sich auf ihn verlassen. Weil Gott wusste, in dem Land Kanaan, da warten die Philister, das sind die starken Mauern von Jericho, das Land muss eingenommen werden, das muss erobert werden, die Völker müssen vertrieben werden. Und das Volk war noch nicht bereit dazu. Die hatten zwar die Sklaverei, hatten aber auch immer satt zu essen und zu trinken, haben sich doch irgendwie eingerichtet gehabt. So, und dann kam es so, dass immer wieder mal eine Schwierigkeit kam, als sie dann kein Wasser hatten. Gott prüfte, wie reagiert mein Volk, wenn kein Wasser da ist? Verlassen sie sich ganz auf mich, oder? Und was hat das Volk Israel getan? Gemurrt, geschrien, Mose, was hast du gemacht? Du hast uns in die Wüste geführt, jetzt müssen wir hier verdursten. Wären wir doch in Ägypten geblieben. Prüfung nicht bestanden. Kein Essen. Das Essen ist mal ausgeblieben. Was war dann? Haben sie wieder gemurrt, wieder geschrien. Herr Mose, was hast du getan? Wären wir doch in Ägypten geblieben, da hatten wir die Fleischtöpfe. Dachten aber nicht mehr an die unmenschliche Sklaverei. Sie dachten nur an das, gedacht von der Wand bis zur Tapete. Immer nur ans Naheliegende, ans Kurzfristige. Als Mose die 10 Gebote auf dem Berg Sinai empfing und er 40 Tage nicht da war, was ist dann passiert? Da haben sie sich einen eigenen Gott gemacht, ein goldenes Kalb, alles Gold zusammen geschmolzen, Kalb gemacht und haben das Kalb angebetet. Weil sie 40 Tage nichts, immer nur dieses Kurzfristige vor Augen. Als sie kurz vor Kanaan standen und die 12 Kundschafter ausgesandt wurden, was war da? 10 Kundschafter kamen zurück und sagten, ja, schön, es gibt große Trauben, Milch und Honig, alles prima, aber die Enax-Kinder, die Riesen sind da, die fressen uns wie Heuschrecken, schaffen wir nie. Haben immer nur das Kurzfristige geschaut. Und Gott wollte ihnen doch eine Lektion beibringen. Und er hat eine ganze Generation gebraucht, bis diese Gewohnheiten und diese Denke, die in deren Kopf war, aus dem Kopf draußen war, in der nächsten Generation. Wüstenzeit fürs Volk Israel, es war notwendig, dass sie das verheißene Land einnehmen konnten und dass sie in das gelobte Land, in das Land Kanaan kommen konnten. Der Unglaube und die alten Gewohnheiten mussten abgelegt werden. Die Wüstenzeit des Volkes Israel ist auch ein Bild auf uns Christen, auf uns eine Metapher, auf die heutige Zeit. Wüstenzeiten in unserem Leben gehören auch dazu. Und Wüstenzeiten bewirken etwas in unserem Leben. Wisst ihr, es ist wichtig zu verstehen, dass diese Wüstenzeiten, dass man erkennt, dass diese Wüstenzeiten etwas aufbauen, etwas entwickeln, etwas hervorbringen. Das Volk Israel fiel immer wieder in alte Gewohnheiten zurück. Gott wollte sein Volk befähigen, trainieren, dass sie kämpfen und das verheißene Land auch in allen Gebieten einnehmen können. Und Gott will auch dich befähigen zu kämpfen. Du hast zwar kein geografisches Territorium einzunehmen, das sei ferne, aber wir haben geistliches Territorium einzunehmen. Was sind das? Das sind die negativen Einflüsse unserer Umgebung. Das sind die schlechten Gewohnheiten und Angewohnheiten, die wir noch an uns haben, mehr oder weniger. Das sind Konventionen und Traditionen, in denen wir gefangen sind und die unser geistliches Wachstum behindern. Und es geht auch um unsere Versorgungsängste und um unsere Befindlichkeiten. So nach dem Motto, ich muss hier alles im Griff haben. Ich muss mich absichern, ich muss mich auf mich verlassen können. Gottes Ziel ist aber, er will dich in deine persönliche, individuelle Berufung hineinführen. Dein Leben hier auf Erden hat eine Absicht, eine Bestimmung. Du bist nicht umsonst hier. Du bist kein Zufallsprodukt deiner Zeit oder deiner Eltern. Du hast eine Bestimmung und du bist genau in diese Zeit hineingeboren. Gott hat einen Plan mit dir. Und er setzt alles daran, dass er diesen Plan in deinem Leben auch umsetzen und erfüllen kann. Und dazu benutzt er manchmal auch Wüstenzeiten. Gott will, dass wir Früchte hervorbringen, dass wir wachsen. Denn fehlt Wachstum, dann sind wir tot. Gott möchte, dass wir prosperieren. Was heißt das? Dass wir uns gut entwickeln, dass wir gedeihen, dass wir vorankommen in allen Bereichen unseres Lebens, in den Beziehungen, in unserem täglichen Alltag, bei unseren Finanzen, bei unserer Gesundheit, alle Bereiche, die unser Leben betreffen, möchte er, dass wir prosperieren, dass wir gedeihen, dass wir wachsen, dass wir für andere auch ein Leuchtturm, ein Vorbild sind. Kommen wir zu Punkt 3. Strategien zum Umgang mit Wüstenzeiten. Erstens, alles hat ein Ende. Jede Wüstenzeit ist zeitlich begrenzt. Kapitulation, Gott machen lassen und schließlich Wurzeln bilden. Ganz einfach, richtig. Sprüche 3, der weise König Salomo hat in Sprüche 3, Vers 1 bis 11 so detailliert auch beschrieben, wo er sagt, alles hat seine Zeit. Könnt ihr mal nachlesen. Und eine Legende besagt, dass der König Salomo einen Ring an seinem Finger hatte und auf diesem Ring war eingraviert, auch das geht vorüber. Und es hat ihn immer daran erinnert, wenn es ihm richtig gut ging, wenn er oben auf war, er mit seinen 1000 Frauen unterwegs war, auch das geht vorüber. Und genauso aber auch die herausfordernden Zeiten, die er hatte, auch das geht vorüber. Alles ist begrenzt, jede Wüstenzeit ist zeitlich begrenzt und hat auch ein Ende. Auch das geht vorüber. Bei Jesus war die Wüstenzeit nach 40 Tagen vorbei, bei Hiob nach einigen Monaten und beim Volk Israel 40 Jahre. Jede Wüstenzeit ist anders lang, aber begrenzt. Es ist nie ein ganzes Leben lang. Und die Wüstenzeit ist eine Vorbereitungszeit für etwas Neues. Die Wüstenzeit ist eine Zeit der Vorbereitung und auch der Läuterung, so wie beim Volk Israel damals auch. Und es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass die Wüstezeit, dass unsere persönliche Wüste, in der wir uns vielleicht gerade im Moment befinden, keine Bestrafung Gottes ist, weil Gott uns ablehnt. Er ist immer da. Er war auch die 40 Jahre beim Volk Israel, am Tag in der Wolkensäule und am Nacht in der Feuersäule. Er war immer da, obwohl das Volk so lange in der Wüste war. Und er ist auch bei euch da. Es ist keine Bestrafung, es ist eine Zeit der Neugestaltung, der Läuterung, dass Neues hervorbrechen, neu wachsen und gedeihen kann. Wüstenzeiten sind begrenzt. Sie gehen vorbei. Und uns daran zu erinnern, ist eine Disziplin. Gerade wenn es dann so richtig heiß hergeht oder wenn es eiskalt ist, sich zu erinnern, es geht vorbei. Auch das geht vorüber. Und wenn alles dagegen spricht und die Umstände noch widriger werden, uns daran zu erinnern, Gott ist trotzdem da. Und ich verlasse mich darauf. Denn das Neue, das Verheißene wartet auf mich. Das ist ein Training, das ist eine Disziplin, da muss man sich selber überwinden. Das ist nicht einfach, weiß ich. Aber es ist die Wahrheit. Zweitens, Kapitulation, Gott machen lassen. Wüstenzeiten bringen uns an unsere Grenzen, ganz klar. Und Wüstenzeiten sind immer, gehen einher mit Versorgung. Da geht es immer um Versorgung und auch um Mangel der Versorgung. Mangel an Wasser, Mangel an Nahrung, Mangel an Trocken, an Vegetation. Alles öde, leer, hart. Und da, was, wenn man dann in so einer Wüste ist, dann geht es ja letztlich um unsere Befindlichkeit. Will heißen, ja, es ist mir unangenehm, in der Wüste zu sein. Zu kalt, zu warm, zu heiß, zu trocken. Wenn wir mal an unsere eigene Befindlichkeit denken. Wir danken Gott, wir verlassen uns einfach immer so gerne auf uns selbst. Wir haben gern alles im Griff. Wir beten zwar, danke Herr für die Speise, die du uns gibst. Dann gehen wir an den prall gefüllten Kühlschrank und holen das Essen raus. Herr, wir danken dir für die Heilung, die du schenkst und werfen ein Medikament nach dem anderen ein. Danke, Herr, dass du uns finanziell versorgst und beruhigt schauen wir auf unsere Versicherungspolicen. Dass wir uns gut verstehen, das ist alles richtig und wir können dankbar sein, dass wir hier in Deutschland alles so geregelt haben und dass wir diese Möglichkeiten haben, dass wir in Frieden leben und satt zu essen und zu trinken haben. Aber das, was ich gerade so krass geschildert habe, ist das, wie ist unsere Denke. Verlassen wir uns wirklich auf uns, auf Gott oder auf uns selbst? Und erst wenn Wüstenzeiten kommen, lernen wir Realisten zu sein, weil dann haben wir es nicht mehr im Griff. Erst dann müssen wir uns auf Gott mehr und mehr verlassen. Und da geht es halt letztlich auch um unsere Gefühlswelt. Wir sagen zwar, wir verlassen uns auf Gott, aber in Wirklichkeit wollen wir doch alles selbst im Griff haben. Leider ja. Und manchmal führt es Gott bewusst so, dass wir ganz extrem herausgefordert werden. Die Absicht, die dahinter steckt, ist, dass wir uns voll und ganz auf ihn verlassen sollten. Und hier ist der Schlüssel. Die Kapitulation. Ich lasse los. Ich gebe das Problem ab. Ich beuge mich. Ich füge mich. Das heißt nicht, dass ich resigniere und alles hinschmeiße und sage, Mensch, weg mit, ich gebe jetzt auf. Nein, sondern dass ich mich ganz gezielt von meinen Problemen, den Herausforderungen, die da sind, ganz bewusst distanziere und nicht ständig darüber nachgrüble. Das ist diese Kapitulation. Abgeben, loslassen, übergeben, übertragen, Gott überlassen. Das ist mit Kapitulation gemeint. Diese Woche, in den letzten 2 Wochen, waren, als feststand, dass ich das Thema, was es in mir hatte, über Wüstenzeiten zu predigen, dann kam die Wüste, eine Sandwüste mit Gegenwind ins Gesicht. Da war eine Steinwüste da, da war eine Felswüste da war eine Salzwüste da, die mich an den Rand meiner Kraft oder Kräfte gebracht haben. Innerhalb eines Tages kamen von verschiedensten Seiten die Nachrichten, dass 2 meiner Kinder erkrankt sind, Enkel die Einweisung ins Krankenhaus hatte und meine Frau auch ins Krankenhaus musste und man nicht wusste, woher diese ganzen Schmerzen kamen. Und weil dem Ganzen nicht genug war, war der Ärger mit den Handwerkern hier an der Spitze. Also diese Woche, die brauche ich nicht nochmal. Und an der Stelle, ich werde es nachher nochmal anwenden, bitte ich euch einfach auch um Gebet. Da ist einer da, da ist ein Feind da, der macht sich auf. Und ich hätte jetzt auch, oder ich habe am Anfang drüber nachgegrübelt und nachgedacht und das, weil man sich ja Sorgen macht. So, und dann kam aber der Punkt, wo ich sagte, so, und jetzt, ich gebe es ab, ich kapituliere. Herr, du willst es wohl machen, du willst es recht machen, ich gebe es jetzt ab. Ich distanziere mich davon, ich rühme einfach deinen Namen. Und dann habe ich mich daheim im Wohnzimmer hingestellt und habe die Kraft Gottes gerühmt. Aber richtig, dann ging was besser. Ja, und Gott sei es gedankt. Mit den Kindern, das hat sich jetzt wieder geregelt. Der Kleine ist auch wieder gesund. Ich soll euch ganz herzlich grüßen, auch von Esther. Sie dankt für alle Gebete, die ihr, wo ihr sie getragen habt. Es geht ihr schon besser, aber noch nicht gut. Und wir brauchen einfach noch die Kraft, oder sie braucht die Kraft, weil nachts zwischen 12:30 und 4:30 Uhr morgens schafft die Leber. Also sie hat eine Hepatitis E. Erkrankung sich zugezogen durch ein Wildgericht, was sie vor 12 Wochen gegessen hat. Und es kam halt jetzt raus. Und jetzt muss die Leber dieses Gift verschaffen. Bei Hepatitis E ist man nicht ansteckend. Es heilt auch wieder vollständig aus, zwischen 1 und 4 Wochen, aber ist sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Und hat jetzt die ganze Zeit Opiate gekriegt, einfach um die Schmerzen überhaupt aushalten zu können. Aber wir sind guter Zuversicht und glauben und vertrauen, dass das auch wieder ein Abschnitt ist, wo was Neues hervorwächst. Das habe ich in meinem Leben immer wieder erfahren, wenn es dann so geballt kam, kam hinten nach eine große Segenswelle. Wir wissen momentan noch nicht was, aber vielleicht kann ich euch in vier Wochen, acht Wochen, was auch immer, weiß ich nicht drüber berichten. Es ist einfach so. Das sind diese Wüstenzeiten, das ist das Leben. Und die Wüstenzeiten, in den Wüstenzeiten wird man Realist. Da merkt man erstmal, wo man tatsächlich steht. Aber zurück zum Thema, das war nur ein kleiner Exkurs, kleiner Ausflug. Wurzeln bilden, was meine ich mit Wurzeln bilden? Anders ausgedrückt, Fuß fassen, Fundament bilden, gegründet sein. Wisst ihr, es gibt sogenannte Chiller-Christen. Habt ihr die schon mal kennengelernt? Das sind die, die leben so vor sich hin, die ruhen sich aus, die genießen die Früchte des Geistes bis zur Ewigkeit, gehen von einer Konferenz zur anderen mit dem Coffee to go in der Hand und zwischendrin ziehen sie sich in ihren Pantoffeln ein YouTube-Predigt nach der anderen rein. Chiller-Christen. Ist das die Absicht Gottes für unser Leben?
Nein,
danke schön. Gott möchte, dass wir in unsere eigene Berufung hineinwachsen, unabhängig von den Umständen, in denen wir uns befinden. Er möchte, dass wir in allen Bereichen unseres Lebens uns auf ihn verlassen und prosperieren, gedeihen, dass wir wachsen in allen Bereichen unseres Lebens. Wisst ihr, wir leben ja hier auf einer Erde voller Unfriede, voller Ungerechtigkeit, voller Härte und voller Mangel. Oder Mängel vielmehr. Das ist die Realität. Aber Gott möchte, dass wir mit diesen Realitäten lernen, umzugehen. Wüstenzeiten sind die besten Zeiten, um Realisten zu werden. Und es gilt, dass wir in der Wüste Wurzeln schlagen, ausbilden und diese in die Tiefe treiben. Als ich vor einigen Jahren, ich habe es vorhin gesagt, in Namibia waren, dann waren wir auch in der Wüste und die Reiseleiterin hat uns in die Wüste geführt zur Welwitschia mirabilis. Das ist eine Pflanze, die wird über 1000 Jahre alt in der Wüste. Die treibt ihre Pfahlwurzel bis zu 3 Metern in die Tiefe und zieht dadurch ihre Lebendigkeit und ihr Wasser. Und die hat über 1000 Jahre schon überlebt. Und das ist so ein Bild für uns. Wir sollen auch gegründet sein, verwurzelt sein im Wort Gottes. Das heißt, wenn schwierige Zeiten kommen, dass wir nicht resignieren, nicht verzweifeln, sondern dass wir wissen, Wüstenzeiten haben ein Ende und wir verlassen uns auf die Verheißungen Gottes. Wie macht man das? Jetzt kommt es ganz, ganz einfach. Die Bibel sagt es uns. Psalm 1, 1 bis 3. Wie glücklich ist ein Mensch, der sich nicht verführen lässt von denen, die Gottes Gebote missachten, der nicht dem Beispiel gewissenloser Sünder folgt und nicht zusammensitzt mit Leuten, denen nichts heilig ist. Wie glücklich ist ein Mensch, der Freude findet an den Weisungen Gottes, der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Der ist wie ein Baum, der am Wasser steht. Jahr für Jahr trägt er Frucht, sein Laub bleibt grün und frisch. Und was immer ein solcher Mensch unternimmt, es gelingt ihm gut. Das ist das Geheimnis. Und seht ihr, ringsherum ist alles Wüste, aber der Baum hat seine Wurzeln zum Wasser hin ausgestreckt. Und so soll es auch in unserem Leben sein. Egal wie unsere Umstände drumherum sind, wie unsere Wüste aussieht, ob es eine Sandwüste ist und der Sand des Lebens uns entgegenbläst ins Gesicht, ob es eine Kieswüste ist, wo wir Angst haben müssen, wie ist der nächste Schritt, weil es wieder Schmerzen gibt oder wehtut, wenn es eine Stein- und Felswüste ist, weil die Berge und die Steine, das Geröll so riesengroß ist, oder eine Salzwüste, wenn wir nicht wissen, wie es weitergehen soll, oder sogar eine Eiswüste, wenn die Beziehungen in irgendeiner Art erkaltet sind, wie Eis sind. Auf den Verheißungen Gottes sich zu gründen. Und eins dürfen wir wissen, die Verheißungen, die Wahrheiten Gottes, sie sind zeitlos, die sind bedingungslos und unabhängig aller Umstände. Und wenn wir uns das vergewissern und immer wieder vor Augen rufen, das ist natürlich Disziplin, das ist ein Training, Tag für Tag. Und wenn jetzt in der kommenden Woche das eine oder andere bei dir wieder kommen sollte, an Herausforderungen in irgendeiner Art in deinen Lebensumständen, beziehungsmäßig, Herausforderungen von Krankheit, Herausforderungen von Problemen am Arbeitsplatz oder was auch immer, gründe dich. Nimm die Verheißungen Gottes für dich in Anspruch. Sie sind zeitlos, bedingungslos. Und egal wie deine Umstände sind, sie sind da für dich. Und die Wüstenzeit, sie ist begrenzt. Es soll was Neues hervorwachsen in deinem Leben. Hab Vertrauen. Distanziere dich von diesen Problemen. Nimm Abstand, lass los, übergebe, trete ab, leg sie nieder. Und vertraue den Verheißungen Gottes. Und Gott wird mit dir sein und du wirst grünen wie ein Baum und wirst Jahr für Jahr wirst deine Frucht bringen und du wirst grün und frisch bleiben. Das wollen wir ja alle. Und dann werden wir, wenn wir grün und frisch sind und wenn wir am Wasser stehen, unsere Wurzeln haben und dann wachsen wir und dann prosperieren wir, dann gelingt es uns in unserem Leben, mit den Umständen, in denen wir uns befinden, auch umzugehen. Amen.